Willkommen zum Hypertrophy Cast. Freut mich riesig, ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der ja mittlerweile schon 70. Episode. Heute bin ich nicht allein. Heute habe ich den Tobias Büchner mit dabei. Tobi ist auch Coach und Natural Bodybuilder. Hatte seinen letzten Wettkampf 2019, hat dann eine richtig, richtig gute Form abgeliefert, wie ich finde, und ja, befindet sich jetzt seitdem in der Offseason. Heute wollen wir auch so ein bisschen über das Thema ja Contest Prep quatschen und da so ein bisschen ja schauen, okay, wann ist jemand bereit für eine Contest Prep? Der Bodybuilding Sport, der ja gewinnt ja immer mehr an Aufmerksamkeit. Man sieht, okay, es kommen immer neue Athleten in den Sport und ja, vor allem jetzt die letzten Jahre, also das letzte Jahr 2020 und eventuell auch 2021 werden relativ ja harte Jahre für den Sport, und ich denke mal, es gibt viele, die jetzt so ja langsam in den Startlöchern stehen und vielleicht die nächste Chance, die sich dann jetzt hoffentlich im Laufe des Jahres bieten wird, dann auch nutzen wollen. Und da wollen wir dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hilfestellung geben, worauf kann man im Voraus achten, was sollte man sicherstellen, damit man auch wirklich dann bereit ist, sich dann auf diesen ja doch relativ harten Pfad dann zu begeben. Aber ja, erstmal freue ich mich, Tobi, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wie geht's dir? Wie läuft deine Offseason? Und ja, was macht das Training im Home Gym? Bist ja auch zu Hause am Trainieren jetzt gerade.
Richtig. Hey Luis, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Ehrt mich, bei dir auf dem Podcast am Start zu sein. Und ja, von meiner Seite aus, Offseason läuft aktuell ganz gut. Ich habe die letzten 3 Monate aufgrund von paar Dinge, ich bin jetzt nach Wien gezogen, das war ein ziemlich heftiger Stressor so von außen, alles bisschen durcheinander, ich bin sehr oft hin und her gependelt von Deutschland nach Österreich und wieder zurück, dann immer geschaut, okay, wie kriege ich das Training runter, so also ein bisschen von meinen Routinen rausgekommen, die ich eigentlich in der Offseason ganz gut etabliert hatte, also bis Oktober circa, und ja, die letzten 3 Monate waren jetzt so ein bisschen durcheinander, aber bisher ist eigentlich die Offseason sehr, sehr gut verlaufen, also bin so stark, so schwer wie noch nie. Habe eigentlich bis Oktober da extrem gut was rausholen können oder extrem gut was draufpacken können. Dann, wie gesagt, im Homeworkout jetzt eigentlich auch ganz gut progressen können. Es war trotzdem alles ein bisschen durcheinander. Habe gute Trainingsmöglichkeiten. Also kann eigentlich soweit alles machen. Mir fehlt ein Kabelzug, aber ansonsten, ich kann schwer genug trainieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und ansonsten freue ich mich auf die Folge. Bin gespannt, ob wir den, oder ich denke, wir können den Leuten auf jeden Fall einiges mitgeben. Bin gespannt auf die Wettkampfsaison, wie das Ganze laufen wird, dieses Jahr, ob Wettkämpfe stattfinden werden. Also ich gehe stark davon aus, aber unter welchen Bedingungen die Wettkämpfe stattfinden werden. Und ja, bin ready für diese Saison. Also ich denke, es geht eh ähnlich. Wenn man ein ganzes Jahr ausgesetzt hat, als Coach, als Athlet, was auch immer, dann vermisst man schon so ein bisschen dieses ganze Flair, das ganze Drumherum, die Leute sehen, Geruch der Farbe, Leute preppen, was auch immer. Also alles möglich eigentlich.
Mega cool. Ja, du hast ja jetzt auch schon mehrere Athleten auf die Bühne vorbereitet. Wie sieht's dieses Jahr aus? Hast du Kunden, die dieses Jahr starten wollen?
Ja, also aktuell schaut so aus, dass es 7 Leute sind für Herbst.
Nice.
Darunter eine Figurathletin, ein Mensphysikathlet und 5 Bodybuilder, davon 3 Junioren. Und ja, bin, wie gesagt, mega hyped. Also ein Großteil ist schon in der Prep. Ein paar starten jetzt in den nächsten 4,5 bis 5 Wochen. Mhm. Und ja, bin der Meinung aktuell, man je nach Ausgangslage, ne, das werden wir eh gleich besprechen, fängt man momentan vielleicht bisschen früher an, um einfach auf gewisse Gegebenheiten zu reagieren. Je nach Equipment kannst du vielleicht auch nicht direkt so hart reinholzen, was die Diät angeht. Ja, deswegen haben schon ein paar früher angefangen und freue mich einfach extrem auf die Saison, wenn sie stattfindet. Weil es auch einfach für mich als Coach, bisher habe ich ja die Leute, die ich auf die Bühne gebracht habe, da habe ich das Online-Coaching noch nicht so richtig, da war ich noch nicht selbstständig, habe das noch nicht so für mich betrieben, habe das mehr auf freundschaftlicher Basis gemacht, und dieses Jahr ist dann, sage ich mal, so das erste Jahr als Coach, als selbstständiger Coach, und das ist dann schon nochmal so ein bisschen andere Sache, würde ich sagen.
Ja, wenn absolut.
Jetzt schon, also jeden, den ich jetzt eigentlich auf die Bühne stelle, den betreue ich jetzt schon seit mindestens einem halben Jahr. Mhm. Und hat sich natürlich auch eine ganz andere Beziehung dann entwickelt zu den einzelnen Personen. Und es wird dann schon ziemlich cool, wenn man die am Ende auf der Bühne stehen hat, dann in hoffentlich Bestform.
Hoffentlich, ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe jetzt auch 3 Athleten für die Herbstsaison, die ich halt auch schon jetzt ein Jahr im Voraus betreut habe. Und das ist natürlich das optimale Szenario. Und wenn du halt natürlich auch schon im Voraus längerfristig mit den Athleten zusammenarbeiten kannst, du lernst die Person kennen und man kann natürlich auch im Voraus schon viele Sachen ausprobieren. Man bekommt sehr, sehr gute Einblicke in ja die Psychologie auch des Athleten. Und ich finde, man kann dann auch ja einfach deutlich besser abschätzen, okay, ist die Person jetzt ready für einen Wettkampf? Bei mir sind jetzt zum Beispiel 2 First-Timer dabei und einer, der schon mal gestartet ist. Wie ist das bei dir? Sind das alles schon ja, Personen, die schon mal gestartet sind?
Also ich kann mich erstmal nur anschließen. Was du gesagt hast, ist definitiv ein ziemlich wichtiger Punkt. Je länger man mit dem Coach eigentlich zusammenarbeitet, desto sinnvoller für eine Prep. Ja, also ich denke, wenn jemand so kurz vor einer Prep kommt, kann funktionieren, aber ist sehr, sehr schwierig, weil du ja einfach die Person dann doch etwas besser kennenlernst, wenn du auch eine Offseason mit ihr gemacht hast, vielleicht in der Offseason auch irgendwann mal einen kleinen Cut, keine Ahnung, Mini-Cut, Extended-Cut, was auch immer, da schon mal ein bisschen so gesehen hast, wie die Person auf ein Defizit reagiert. Mhm. Also das kann schon, oder ist sehr, sehr hilfreich. Und bei mir schaut so aus, dass 2 Leute schon mal auf der Bühne waren von diesen 7 und die anderen sind alle tatsächlich First-Timer. Wie gesagt, die cool. Junioren, alle sehr, sehr junge Leute und 2 waren, wie gesagt, schon vor 2 Jahren auf der Bühne. Ja, und der Rest ist Frischfleisch.
Ja, das Frischfleisch ist auch, denke ich mal, so das der Personenkreis, auf den wir uns jetzt heute so ein bisschen beziehen, wenn es halt darum geht, du willst jetzt das erste Mal starten, was sollte im Vorhinein sichergestellt werden? Wir hatten auch eine Frage erhalten im Vorhinein von Ivan, der hat gefragt, an welchen Markern wird entschieden, ob jemand ready für eine Prep ist. Und ich denke, da sollte man sich halt auch erstmal so ein bisschen das, ja, Wettkampfreglement des Bodybuilding-Sports anschauen. Ich meine, klar, man kann eine Prep machen für verschiedene Division, Men's Physique-Klasse oder eben auch bei den Frauen, Bikini, Figur, was auch immer. Ich denke mal, wir beziehen uns jetzt hier aber mehr auf die Bodybuilding-Klasse, einfach um das so ein bisschen einfacher zu halten und ja, da nicht von zu vielen verschiedenen Dingen zu sprechen. Ich meine, gut, die Bodybuilding-Klasse ist natürlich auch so das Nonplusultra, ne? Da wird ja einfach die größte Muskelmasse gefordert, gleichzeitig auch die größte Muskeldefinition. Mhm. Von daher, wenn du eine Bodybuilding-Prep meisterst, dann kannst du auch in jeder anderen Klasse starten im Prinzip. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal vom Bodybuilding aus. Wenn wir uns hier ja die Wertungskriterien jetzt von der GNBF zum Beispiel anschauen, dann haben wir ja hier zum einen die Symmetrie. Da wollen wir einfach, dass ja sowohl der Unterkörper und der Oberkörper und der Unterkörper gleichermaßen oder möglichst gleichermaßen entwickelt ist. Eben auch ja eine ähnliche Entwicklung zwischen Rück- und Frontansicht und auch der linken und rechten Körperhälfte. Das Ganze wird oder fließt zu ja bis ca. 30% in die Gesamtbewertung mit ein. Dann haben wir natürlich noch die Muskelmasse und die Muskeldefinition und die Vaskularität. Muskelmasse wird hier mit 40% bewertet und Muskeldefinition und Vaskularität mit 30%. Also da haben wir ja schon mal so ein paar Dinge, an denen wir uns ja so ein bisschen festhalten können. Klar, wir müssen erstmal sicherstellen, dass die Person eine entsprechende Muskelmasse mitbringt. Das fließt, wie gesagt, hier laut GNBF zu 40% in die Gesamtwertung mit ein. Und wie machst du das mit deinen Athleten im Voraus? Du schaust dir die Physik, den Körper des Kunden an und was willst du da sehen, dass du dann sagst, hey, das ist bühnenreif? Guckst du da vielleicht darauf, wie bestimmte Partien entwickelt sind oder wie das auch einfach im Gesamten aussieht? Was sind da vielleicht auch Muskelpartien, die da für dich sehr, sehr relevant sind? Oder ja, nach was guckst du einfach so ein bisschen?
Ja, also wenn ich jetzt einen neuen Kunden bekomme oder auch einen Kunden habe, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, der irgendwann mal die Ambition hat, auf die Bühne zu gehen, dann müssen wir natürlich einfach mal schauen, okay, wie lange trainiert die Person schon, wie lange trainiert die Person progressiv und hat die wirklich genug Muskelmasse, damit, wenn wir hier in der Regel irgendwas zwischen 12 und 20 Kilo wegcutten, was wir wahrscheinlich in der Regel brauchen, wo sich so der Großteil der Person aufhält über Stage Weight, ist sie da noch competitive, also immer noch genug Muskelmasse bei genügend Muskeldefinition, also genug Härte, um wirklich auf der Bühne nicht komplett unterzugehen. Ja, und da muss man halt auch ehrlich zu der Person sein, wenn man das Ganze, wenn man sagt, hey, ich glaube nicht, dass du jetzt schon bereit bist, um da nicht nur teilzunehmen, ja, sondern auch entsprechend abzuschneiden. Ja, jeder kann immer mitmachen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, gerade wenn das erste Wettkampf ist, gar kein Thema. Trotzdem willst du ja nicht da oben stehen und also komplett lost aussehen. Ja, das ist ja, jeder sollte ja schon ein bisschen so eine Ambition haben, dass das Paket am Ende entsprechend ausschaut, weil viel mehr hat man eh nicht in der Hand. Ja, wie du dann am Ende platziert wirst, das liegt sowieso nicht in deiner Hand. Kannst nur schauen, dass selbst das Paket gut passt. Und ich denke so, wenn du jetzt kein genetischer Ausreißer bist, dann sollten schon so 3 bis 5 Jahre Trainingserfahrung mitgebracht werden, damit du irgendwo genügend Muskelmasse hast, um als Teenager, Junior oder eben Herrenathlet entsprechend zu competen oder competitive zu sein. Die Punkte, die du angesprochen hast bezüglich Symmetrie, natürlich wollen wir auf der Bühne immer ein möglichst schönes, möglichst schönes Gesamtbild. Ja, bedeutet, alles muss natürlich zueinander passen. Man kann sich aber auch auf gewisse Muskelgruppen konzentrieren, sag ich mal, dass wenn die entsprechend gut ausgeprägt sind, dass der Gesamtlook schon nicht schlecht sein wird. Ja, das, wenn wir uns da gerade die Schultern anschauen, also Schulter, Lat und Quads, die dann irgendwo einen ziemlich guten Frame ergeben, weil wir wollen ja irgendwo eine schmale Taille. Wenn wir da einen weiten Schultergürtel haben, weiten Lat, schaut die Taille automatisch schmaler aus. Wenn du dann ausladende Beine hast, dann macht das schon mal auf den ersten Eindruck was her. Ja, wenn jetzt deine Stärken aber, keine Ahnung, vielleicht die Arme sind, dein Unterkörper ist sehr schwach entwickelt und sagst aber trotzdem, Herr, ich will unbedingt in die Bodybuilding-Klasse, dann ist es vielleicht ratsam, sich vielleicht nochmal ein Jahr darauf zu konzentrieren, den Unterkörper zumindest so weit zu progressen, dass er competitive ist und nicht komplett eine Disbalance in oben und unten entsteht. Ja, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich mache dann eine Mens-Physik-Klasse, aber da musst du ja auch wieder reinpassen. Ja, sehr viele Leute sehen ja die Mens-Physik-Klasse als so eine Klasse, in die du halt reingehst, wenn du nicht genug Muskelmasse hast. Das ist erstmal richtig, aber trotzdem musst du dafür ja auch irgendwo gemacht sein. Ja? Es zählen hier ja auch Ausdruck, dieser ganze Sunnyboy-Look, der da irgendwo verlangt wird, der ist schon, den hast du auch nicht einfach, den bringst du auch nicht einfach immer mit. Ja. Und also wie gesagt, genügend Muskelmasse muss vorhanden sein. Auf die anderen Punkte, denke ich, kommen wir eh gleich zu sprechen, ja, was außerhalb von genügend Muskelmasse oder von der Ausgangslage da sein muss. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der doch eine große Relevanz hat.
Ja, finde ich super, dass du da auch die Körperpartien genannt hast, die halt für diesen X-Frame sorgen, den wir ja idealerweise haben wollen. Ne? Ausladende Beine, dann läuft das zu einer möglichst schmalen Taille und geht dann nach oben hin wieder wieder nach außen. Dann haben wir halt da wirklich so diesen X-Frame eben mit diesen breiten Schultern und dem breiten Lat der schmalen Taille und dann halt wieder den ausladenden Quads. Genau, das sind, denke ich, auch die relevantesten Muskelgruppen, die auch irgendwo schon gut ausgeprägt sein sollten. Wenn du jetzt nicht die besten Waden hast, so, dann wird das jetzt nicht so ins Gewicht fallen, wie wenn du halt gar keinen Lat hast, ne, und du einfach gerade nach oben und jetzt sage ich mal deine Hüfte im Vergleich zu deinen Schultern halt genau gleich breit ist und du halt einfach gerade nach oben zuläufst, ne, dann das wird das halt deutlich schwieriger, sich gut zu platzieren. Deswegen, glaube ich, ne, Quads, Lats und Schultern, glaube ich, sehr, sehr wichtige Muskelpartien.
Das ist auch was, wenn ich kurz unterbrechen darf, eigentlich was für jede Klasse irgendwo eine Relevanz hat. Vielleicht für eine Bikini-Klasse brauchst du jetzt keine weiten, ausladenden Schultern oder dicke Quads. Die Klasse fällt vielleicht ein bisschen raus. Aber sei es jetzt Figur oder Bodybuilding, was die Frauenklasse angeht, sei es Bodybuilding-Klasse, Classic oder auch eine Mens-Physik-Klasse, da brauchst du auch nicht die dicksten Quads, aber ein weiter Schultergürtel oder ein weiter Lat hat auch hier Vorteile. Also eigentlich diese 3 Muskelpartien sind eigentlich fast für jede Klasse irgendwo von großer Relevanz. Also.
Ja, man muss auch sagen, dass hier die Genetik sehr, sehr stark reinspielt. Ne? Klar. So oft, wenn man von so dieser genetischen Komponente spricht, dann denkt man irgendwie daran, okay, die eine Person hat jetzt besseres Potenzial für Muskelaufbau als die andere, aber oft ist es doch einfach mehr der Knochenbau, der so ein muskulöses Aussehen so unterstützt, ne? Wenn du halt einfach sehr, sehr breite Schlüsselbeine hast, dann bist du obenrum halt automatisch schon extrem weit, extrem breit. Und wenn du dann dazu noch eine schmale Hüfte hast, dann läufst du halt automatisch nach oben hin, in dieser V-Form, hast du halt diese V-Form. Ne? Und das ist halt extrem wirkungsvoll. Ich meine, gut, wenn du sie nicht hast, dann musst du halt dementsprechend diese Muskelpartien verbessern, um dann diese V-Form letztendlich zu erreichen. Aber da gucke ich halt, auch wenn ich mir jetzt meine Athleten anschaue, immer drauf, dass da schon so ein runder, plastischer Look schon so ein bisschen zu erkennen ist, ne?
Absolut.
Genau, dann haben wir gleichzeitig noch festgehalten, hey, die Symmetrie ist auch sehr, sehr relevant. Wie machst du das jetzt, wenn du eventuell siehst, hey, da zwischen der linken und rechten Körperhälfte, da ist jetzt ein gewisser Unterschied. Ich denke mal, jeder hat das irgendwo, dass vielleicht so, eine Seite ein bisschen schwächer ist. So bei den Curls merkt man das manchmal, da kann man dann vielleicht ein oder zwei Wiederholungen weniger machen als mit der starken Seite. Wie gehst du da in der Trainingsplanung vor?
Klar, also wenn wir jetzt sehen, dass einer zum Beispiel eine ganz, ganz stark unterentwickelte Seite hat oder eine Körperpartie, in der Regel ist es ja nicht dann so, dass wirklich die ganze linke oder die ganze rechte Seite schwach ist, sondern es ist dann wahrscheinlich, keine Ahnung, der linke Bizeps oder der rechte Bizeps, der rechte Lat, linke Lat, was auch immer, dann kann man schon relativ viel mit unilateralen Übungen arbeiten, schauen, dass man eben die schwächere Seite im Training priorisiert, in der Hinsicht, dass man eben mit der Seite startet, dass die mehr oder weniger auch alles vorgibt, so ein bisschen den Load, die Reps, die rechte Seite nur aufholt im Training, sodass man das Ganze eben mit der Zeit ausgleicht. Ja, denke aber, wenn, je nachdem, was halt die genetische Komponente hergibt, kann es eben sein, dass immer irgendwo eine Art Disbalance bleibt. Also Disbalancen bleiben sowieso, aber ob die schwächere Seite jemals dann auf das Level von der stärkeren Seite kommt, kann man jetzt nicht unbedingt vorhersagen, aber im Training kann man definitiv schauen, dass man eben viel Unilaterales macht und die schwächere Seite eben den Rest oder die Arbeit vorgeben lässt und die schwächere Seite, die stärkere Seite holt auf.
Ja, perfekt.
Das wirst du, denke ich, ähnlich machen.
Also. Ja, easy. Genau, ja, oft kann es halt auch sein, dass du halt anatomische Unterschiede auch hast, dass vielleicht bei mir ist es zum Beispiel so, dass der linke Lat ein bisschen höher ansetzt als der rechte. Dagegen kann man halt relativ wenig machen. Ne? Auch hier bleibt einem nur übrig, okay, den Muskel so groß zu machen, wie es geht. Das ist natürlich auch etwas, wo wir als Bodybuilder sehr, sehr fixiert drauf sind. Ne? Also, ja, wenn man da halt so ein paar Unterschiede sieht, dann will man die natürlich ausbessern, aber da muss man eben auch schauen, okay, was liegt jetzt wirklich in der Hand und was ist vielleicht anatomisch eben schon gegeben. Aber ja, das, was du gesagt hast, ne, dass die vermeintlich schwächere Seite da so ein bisschen den Ton vorgibt, das sollte langfristig auf jeden Fall alle Disbalancen möglichst ausgleichen. Was ich auch oft sehe, jetzt zumindest mit dem Klientel, was ich coache, dass auch halt auch manchmal der Unterkörper vielleicht ein bisschen unterentwickelt ist im Vergleich zum Oberkörper, gibt's natürlich auch genau andersrum. Also ich habe auch Klienten, ne, bei denen ist der Unterkörper deutlich stärker als der Oberkörper. Mhm. Aber da muss man dann eventuell auch die Gewichtung im Training ein bisschen anders legen. Wie machst du das, wenn du jetzt sagst, hey, wir wollen jetzt den Unterkörper im Vergleich zum Oberkörper mehr priorisieren? Was für Implikationen hat das für die Trainingsplanung?
Ja gut, je nachdem, wie gesagt, wenn der Kunde jetzt wieder neu ist, schaue ich mir erstmal an, okay, warum ist vielleicht der Unterkörper schlechter entwickelt als der Oberkörper? Also schau mir an, was hat der fürs Training gemacht? Einerseits Übungsauswahl, Trainingsausführung, das ganze Satzvolumen, Intensität, alles pipapo, also alles, was eben dazugehört. Und dann kann man vielleicht schon ein bisschen erkennen, okay, was hat die Person falsch gemacht bisher? Oder warum ist der Unterkörper unterentwickelt oder Oberkörper, was auch immer? Was aufgrund von Videos relativ schnell klar wird. Ja, ich denke, das ist bei dir auch so oder hast du auch schon festgestellt. Manche Leute haben Schwachstellen nicht ohne Grund.
Ja.
Weil es eben einfach an mangelnder Intensität und Ausführung fehlt. Und da wird natürlich erstmal an den beiden Punkten gearbeitet, dass wir eine korrekte Ausführung für die Übung haben, die eben zur Person passen. Und in der Regel starte ich immer tendenziell mit etwas niedrigerem Volumen, also Satzvolumen, und stelle erstmal sicher, dass wir eine gewisse Intensität im Training haben, eine korrekte Ausführung und das Ganze dann, wenn wir eben mehr benötigen, in Form von Sätzen Ausbau, und dann sollte in der Regel auch die Schwäche mit der Zeit aufholen. Wie das ganze Programm dann für die Person entsprechend ausschaut, wenn der Unterkörper jetzt schwach entwickelt ist, dann wird es mit Sicherheit sein, dass wir mal mindestens eine Zweierfrequenz für die Beine haben.
Klar.
Je nachdem, vielleicht auch sogar eine Dreierfrequenz, je nach Muskelgruppe, aber das kommt dann auf die Person an, auf die Umstände, wie das ganze Programming ausschaut. Soweit erstmal.
Ja, meistens liegt es in der Herangehensweise beim Training. Also irgendwo ist ein kleiner Fehler. Ne? Das liegt jetzt nicht daran, dass ihr dafür nicht gemacht seid oder eure Genetik nicht stimmt oder so. Das gibt immer Punkte, die man da verbessern kann. Und ich denke, du hast ja die ausschlaggebendsten Punkte schon genannt. Ne? Also da wird entweder nicht mit einer entsprechenden Trainingsintensität trainiert oder halt eben die Technik stimmt halt nicht, um den jeweiligen Bereich bestmöglich zu stimulieren.
Man muss halt auch ganz klar sagen, Quad Work, ja, ist harte Arbeit. Ja, es gibt eigentlich, was gibt es denn für Quad-Übungen, die nicht anstrengend sind? Eigentlich keine. Ja, selbst eine Leg-Extension ist, wenn du sie entsprechend intensiv trainierst, sehr, sehr schmerzhaft. Und da ist es vielleicht auch so ein bisschen von der Person abhängig, wie weit kann die sich pushen, wie weit ist sie bereit dazu, irgendwo diese Schmerz zu erfahren oder wie weit will die das auch. Und ich finde, so im Unterkörper fällt das halt eher auf, dass da die Bereitschaft, sich an seine Grenzen zu pushen, ein bisschen niedriger ist, weil die Übung auch entsprechend nicht ohne sind einfach. Ja, also du weißt selbst, egal ob es jetzt Hexquad, Backsquat, Leg Press, keine Ahnung, was auch immer ist, es fordert dich halt, ja.
Knallt alles gut rein. Und was ich da dann auch sehr, sehr gerne mache, ist die, ja, vor allem dann diese Unterkörperlifts etwas früher in der Einheit zu trainieren, wenn man, also vor allem, wenn die Schmerztoleranz noch ein bisschen höher liegt. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein guter Tipp für alle, die den Unterkörper oder auch den Oberkörper, je nachdem, halt voranbringen wollen, eben diese Partien möglichst früh in der Einheit zu trainieren, wenn man halt noch fresh ist, wenn man sich wirklich noch sehr, sehr gut auf die Ausführungen und natürlich auch auf, ja, die Intensität fokussieren kann und dementsprechend die Übung halt eben auch so pusht, wie es halt eben nötig ist, ne? Mhm.
Was ich auch ganz gerne mache, ist einfach auch Isolationslifts vor einem Compound Suit Program, wenn es um Unterkörper geht. Ja. Okay. Gerade wenn es zum Beispiel um eine Leg Extension geht, es ist die einzige Übung, in der wir den Quad verkürzt trainieren, oder in der Verkürzung trainieren. Und da kann es gerade, wenn du jetzt schwächere Quads hast, mal sinnvoll sein, dass du das Ganze auch wirklich relativ früh ans Training baust, weil sehr viele Leg Extension kommt immer als, keine Ahnung, letzte Quad-Übung oder so zum Auspowern. Ja. Aber mach das Ganze vielleicht mal relativ früh im Training, mal vor einem Compound, und verkürzt den Quad oder trainiert den Quad mal in der vollen Verkürzung, kann das schon einen Unterschied machen, gleich für die Hamstrings über längere Zeit, was die Beinentwicklung angeht.
Mhm. Wo siehst du da die Vorteile auch jetzt vielleicht durch so ein bisschen den Vorermüdungseffekt? Ich meine, wenn du den Quad jetzt schon lokal sehr, sehr gut ermüdest, ne, bei der Leg Extension haben wir einfach, ne, die Charakteristik, okay, lokal, wie du schon gesagt hast, ist die Übung extrem hart, für das Gesamtsystem jetzt eben nicht so anstrengend wie jetzt vielleicht eine Kniebeuge. Hat das damit zu tun, dass du vielleicht auch sagst, okay, wir wollen in die Kniebeuge schon mit einem vorermüdeten Quad reingehen, so dass wir da dann vielleicht gar nicht mehr so viel Gewicht aufladen müssen, um den Muskel dann innerhalb eines Satzes Kniebeugen dann auszutrainieren?
Es kommt ein bisschen auf die Übung selbst drauf an. Also wenn ich jetzt eine Kniebeuge, eine freie Kniebeuge nehme, würde ich vielleicht nicht unbedingt eine Leg Extension davor machen. Aber wenn ich jetzt eine geführte Quad-Übung habe, wie zum Beispiel eine Leg Press oder eine Hex-Quad, dann kann man schon mit diesem, ja, Vorermüdung in Anführungszeichen, da reingehen. Vorteil ist, wie gesagt, du bist halt sehr frisch am Anfang und trainierst die Leg Extension halt nicht am Ende, wo du vielleicht schon Hexquad und Leg Press und was auch immer, vielleicht Ausfallschritte auch noch vorher gemacht hast, ja, sondern kannst da einfach ein bisschen mehr Gas geben. Und natürlich, wie gesagt, wenn wir was vorermüden in einer Übung, wo wir viel oder hohe Stabilitätskomponente haben, wie in einer freien Beuge, da sehe ich es vielleicht nicht so sinnvoll, das Ganze zu implementieren, aber wenn wir vielleicht zwei verschiedene Beintage haben und an einem Tag eben keine Ahnung, als Mainlift eine Hexquad oder eine Leg Press, dann kann man, finde ich, schon die Leg Extension oder auch eine Leg Curl Übung davor programmen, weil es nicht so viel, es kostet dich nicht so viel Kraft, wie viele denken. Also du bewegst da nicht einfach 30% weniger Load in der Leg Press, nur weil du davor 2-3 Sätze, darauf kommt es natürlich auch an, also wie viel Volumen machst du davon, vor so einem Compound trainierst. Ja.
Finde ich eine interessante Herangehensweise. Macht an sich eigentlich auch relativ viel Sinn. Ich meine, durch, ne, wie gesagt, so eine Leg-Extension hast du halt einfach viel lokale Ermüdung, relativ wenig systemische Ermüdung. Mhm. Bei einer Kniebeuge oder bei einer Compound-Quad-Übung, jetzt eine Hex-Squat oder eine Beinpresse, hast du tendenziell ein bisschen mehr Systemic Fatigue auch, die dann natürlich auch die Performance der darauffolgenden Übung so ein bisschen mehr mindert. Das heißt, wenn du jetzt mit einer Leg Press anfängst und danach dann die Leg Extension machst, den Beinstrecker dann machst, dann bist du halt da auch schon ein bisschen mehr systemisch ermüdet, ne? So die Quad-Übung davor, so die ermüdet auch so ein bisschen dein kardiovaskuläres System, ne? So deine Lungen sind vielleicht schon ein bisschen mehr am Brennen und so nach den Sätzen. Und das mindert natürlich die Performance bei der darauffolgenden Übung. Andersrum, okay, bist du halt lokal ermüdet, aber ich meine, im Bodybuilding geht's ja eh nicht darum, jetzt mal unbedingt maximale Lasten zu bewegen, sondern halt vielmehr den Muskel nah ans Versagen zu trainieren, alle motorischen Einheiten zu rekrutieren, und da kann es eventuell auch Vorteile bieten. Also finde ich
eine ganz interessante Sache. Man muss halt immer in den Kopf rufen, dass ja die verkürzte Person grundsätzlich immer am schwersten zu trainieren ist. Ja, und wenn du die Position möglichst am Anfang von einem Training, das ist ja jetzt egal, ob wir vom Core-Training reden oder Delts oder Chest oder Lat, was auch immer, halte ich schon für sinnvoll, einfach eine Übung an Anfang zu integrieren, wo du eben sehr gut in die Verkürzung kommst, wo du eben noch frisch bist, wo du noch viel Kraft hast dafür und dann sowas halt nicht ans Ende zu packen, wo es halt sehr, sehr schwer wird, in die Verkürzung zu kommen. Und ja, das gilt eigentlich so, oder meiner Meinung nach irgendwie sehr sinnvoll für viele Übungen zu implementieren oder für viele Muskelgruppen zu implementieren. Aber gerade wenn wir jetzt eben über oder von einem schwachen Unterkörper reden, dann kann man es einfach mal testen, wenn man das die ganze Zeit noch nicht so gemacht hat. Ja,
ja, finde ich ganz interessant, dass du da ja die ja jeweiligen Positionen ansprichst, in der wir den Muskel trainieren können. Wir können die gedehnte Position eines Muskels trainieren, jetzt vielleicht am Beispiel von ja den Quads trainieren wir diese sehr, sehr gut über eine freie Kniebeuge zum Beispiel. Genau. Wenn wir da in der tiefsten Position sind, dann ist da der Widerstand am höchsten. Und der Muskel befindet sich da in der gedehnten Position, also da sind Ansatz und Ursprung am weitesten voneinander entfernt. Und wenn wir dann uns wieder über die Quads nach oben drücken, dann verkürzt der Muskel und die Übung wird auch nach oben hin leichter. Deswegen sieht man halt auch immer die Leute, die dann so half squatten, aber halt mega viel Gewicht bewegen können. Und ja, wie relevant findest du das ganze Thema? Also so den Muskel in den unterschiedlichen Positionen zu trainieren, hat es jetzt schon angesprochen, okay, die verkürzte Position zu trainieren, also dann, wenn der Muskel kontrahiert, da viel Widerstand zu erzeugen, das ist relativ schwer. Und da möchtest du ein bisschen mehr Fokus einfach drauf legen, oder?
Also grundsätzlich vielleicht eine Sache, die ja etwas spezifischer ist und jetzt nicht für einen Trainingsanfänger geeignet. Ja, also der soll sich einfach darauf konzentrieren, dass er sauber arbeitet, dass er sich über die Zeit steigert. Das ist eher eine Sache für Leute, die einfach schon etwas fortgeschrittener sind und eben hier und da vielleicht gewisse Schwachstellen haben, dass man da eben einfach anfängt, die Verkürzung ein bisschen zu priorisieren oder dieses Go Short First im Training zu implementieren, um eben einfach diese Verkürzung stärker zu belasten. Ja, weil, wie du schon sagst, gerade wenn wir jetzt den Quad haben, fast jede Übung trainiert den eher in der Länge. Ja, bisschen Midrange, gibt's auch Übungen, die in der Midrange ein bisschen überlasten, aber es gibt eben nur letztendlich eine Leg Extension, die Verkürzung komplett überlädt oder belastet. Und Length and Position haben wir einfach fast in jeder Quad-Übung. Ja, und das kann man, wie gesagt, auf alle möglichen Übungen übertragen. Ich halte es jetzt nicht für super relevant, also da gibt es im Programming sinnvoller, also wichtigeres, ja, wie, keine Ahnung, ein entsprechendes Volumen zu haben, eine entsprechende Intensität und auch Übungen, die einfach zu einem passen, richtig und korrekt auszuführen. Und dann kann man sich über so Details Gedanken machen. Also hat jetzt meiner Meinung nach nicht die höchste Relevanz fürs Programming, kann man eben aber einfach, oder ja, je fortgeschrittener eine Person ist, ja, du hast auch sehr fortgeschrittene Leute in deinem Coaching, dann kann man das hier und da einfach mal bedenken, ja, oder probieren. Ja, ist jetzt keine Sache, die für jeden funktionieren muss, aber auf jeden Fall eine Sache, die man, hängt natürlich auch immer ab, was für Equipment du hast, ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Also wenn wir jetzt über das Programming reden, da kommen ja ganz viele Dinge rein, aber ist eine Sache, die man eben mal bedenken kann.
Ja, auf jeden Fall, macht definitiv Sinn, klar, da den Muskel einfach in jeder Position möglichst zu belasten, um halt ja ein ganzheitliches Wachstum hervorzurufen. Aber wie viel das jetzt in der Praxis ausmacht, ne, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich denke aber auch, dass viele das auch tun, ohne es zu merken, ohne jetzt konkret darüber nachzudenken, okay, trainiere ich jetzt hier die verkürzte oder die verlängerte Position. Alleine wenn du jetzt halt, also was ich zum Beispiel mache, wenn ich jetzt das bestmögliche Bizep-Programming aufstellen will, dann gucke ich da halt, dass der Bizep in all seinen Funktionen trainiert wird, ne? Also Arm, Ellbogen, Beugung und Supination im Unterarm, dass man so eine Einwärtsdrehung noch mit dabei hat und dass man dann eventuell noch schaut, okay, hast du den Muskel in der verlängerten und in der verkürzten Position trainiert, indem man dann zum Beispiel die verlängerte Position über so einen Schrägbank-Curl trainiert, der Ellenbogen so ein bisschen hinter dem Körper ist und dass man dann vielleicht noch die verkürzte Position trainiert, indem man so einen Preacher Curl oder so was zum Beispiel macht. Das wäre jetzt ein Beispiel oder bei den Hamstrings, dass du dann ein ADL hast, wo du die gedehnte Position trainierst und dann halt so eine Back Extension, Hyper Extension, wo du dann auch die verkürzte Position gut trainieren kannst. Und ich denke, das hat da auch ganz gute ja, Möglichkeiten, dass Möglichkeiten sind, gibt's halt eben viele, jetzt auch eben für die verschiedenen Muskelgruppen. Könnte man echt nochmal eine separate Folge drüber machen. Ist ein mega interessantes Thema, wo auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen wird, weil es halt wirklich so dieses, ja, so dieser Nitty-Gritty-Stuff ist. So,
so die, also was du schon gesagt hast, wenn man Muskelfunktion abdeckt, ja, und Übungen gefunden hat, die zu einem passen, dann ist schon mal die halbe Miete, ja. Das sind, wie gesagt, Sachen, die sind sehr speziell und sehr spezifisch und würde ich jetzt nicht an die oberste Stelle von Brogaming setzen. Ja. Mhm. Aber sehr, wie gesagt, wenn es eben um Schwachstellen geht, was wir hatten am Anfang, ja, dann ist es eine Sache, die man definitiv probieren kann.
Absolut. Sehr cooler Punkt, Tobi. Nice. Dann würde ich sagen, okay, den Part Muskelmasse haben wir abgedeckt, Symmetrie haben wir auch abgedeckt. Jetzt geht es natürlich darum, okay, für einen Wettkampf müssen wir shredded werden. Wir müssen richtig viel Körperfett verlieren. Wir brauchen eine ordentliche Muskeldefinition und idealerweise auch noch eine Vaskularität, wobei das natürlich auch hier wieder stark von der Genetik beeinflusst ist, ne, was für eine Venenabzeichnung der Athlet dann hat, aber das kommt tendenziell auch mehr zum Vorschein, je weniger Körperfett du hast. Muskeldefinition, Vaskularität geht mit 30% in die Gesamtwertung ein. Worauf schaust du im Vorfeld, wenn du jetzt einen Klienten hast, um festzustellen, okay, ist derjenige bereit, wirklich extrem trocken zu werden, auf 3-5% Körperfett runterzugehen, um dann letztendlich auf der Bodybuilding-Bühne zu stehen und ja, eine gute Form abzuleisten?
Also klar, wir haben einmal die physische Komponente und die psychische Komponente, ja, also die mentale Bereitschaft muss derjenige natürlich haben, also wenn jemand sich für eine Prep entscheidet, dann muss einem klar sein, dass man dafür leiden wird, ja, und dann muss das Ziel ja auch sein, dass du entsprechend lean wirst, wenn wir jetzt von der Bodybuilding-Klasse reden, ja, das muss man mit dem Athleten im Vorfeld besprechen und schauen, okay, hat er das Zeug dazu, sag ich mal, oder heult er schon im Aufbau irgendwie ein bisschen rum, wenn er, keine Ahnung, mal dies hat, mal das hat, da muss man ihm halt ein bisschen klar machen, um was es hier eigentlich geht oder was da auf ihn zukommen wird. Schon Punkt 1. Und wir haben natürlich auch immer bei, sei es jetzt, oder das ist ja ein bisschen Unterschied, ob wir jetzt einen First Timer haben oder jemand, der schon mal auf der Bühne war. Das Bühnengewicht müssen wir am Anfang ein bisschen schätzen. Ja, wenn wir jetzt keine, gerade beim First Timer ist es halt immer, schätzt man's, plant ein bisschen mehr ein. Wenn man jetzt keinen Coach hat, der das Ganze für einen übernimmt, dann sollte man irgendjemand fragen, der schon auf der Bühne war, der damit Erfahrung hat, dass man zumindest so ungefähr einen Anhaltspunkt hat, wo man am Ende hin muss, damit man auch ja überhaupt planen kann, wie viel Gewicht muss weg und wie viel Zeit brauche ich dafür. Ja, weil das ist letztendlich ja, das bestimmt ja mehr oder weniger unsere Prep-Dauer, unser Datum vom Wettkampf und wie viel Gewicht muss weg, in welcher Zeit. Und dann können wir uns ja überlegen, okay, wie viele Wochen brauche ich dafür und wann muss ich dann letztendlich loslegen, wenn ich mit, keine Ahnung, 0,5 bis 0,7% pro Woche vielleicht an Gewichtsverlust plane. Ja, das ist, denke ich, auch mal eine Sache, die du wahrscheinlich auch für deine Athleten benutzen wirst, für den Großteil ganz gut passt, dass man am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Körpergewicht verlieren kann. Ja, aber und es hängt natürlich auch davon ab, wie lean startest du. Aber je weiter die Prep geht, desto niedriger sollte irgendwo dann die Rate of Loss pro Woche sein. Ja, ja, und je nachdem, wann wir letztendlich dann, oder was wir für ein Zielgewicht letztendlich haben, können wir uns dann eben zurückrechnen, wann wir starten müssen. Ja, und ja, also die physische Voraussetzung muss halt sein, dass die Person nicht super fett ist, ja, dass wir jetzt nicht irgendwie eine keine Ahnung, 40-Wochen-Prep vor uns haben, sondern dass wir eben eine Ausgangslage haben, wo wir, was ich vorhin schon gesagt habe, so irgendwo zwischen, ja, 12 und 8, also 20 Kilo finde ich auch schon ein bisschen viel für eine Prep. Aber so 12 bis 16 Kilo, vielleicht 17 Kilo maximal, die du dann verlieren solltest für die Prep. Ja, man muss auch immer sagen, man sollte sich immer irgendwo eine Range am Ende, was Körpergewicht angeht, geben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will am Ende 62 Kilo, 65, 70, 75 Kilo wiegen, sondern wir haben halt, keine Ahnung, dann 70 bis 72 oder sowas. Ja, weil am Ende musst du halt abwägen, lohnt sich, oder kommst du überhaupt dahin? Kommst du überhaupt darunter? Musst du überhaupt dahin? Lohnt sich's nochmal, dahin zu diäten? Oder ob was du dann mehr Muskelmasse, wie auch immer, muss man dann einfach am Ende ein bisschen abwägen.
Mhm. Ja, finde ich super, dass du da sowohl die psychologischen als auch die physiologischen Faktoren schon angesprochen hast. Ja, klar, zum einen, ne, der Athlet muss sich auf jeden Fall mental auch bereit für diese Herausforderung fühlen. Und was ich da immer ganz hilfreich finde, was ich auch mit meinen Athleten im Voraus schon gemacht habe, ist so eine etwas längere Diät, circa ein Jahr oder bis ein Dreivierteljahr vor der eigentlichen Wettkampfdiät, in der man einfach schon mal hingeht und guckt, okay, wie lean kann ich werden, ohne jetzt groß Probleme zu bekommen. Ne? Da geht man in die Diät rein und pusht das Defizit halt so lange, bis du halt merkst, okay, jetzt kriege ich krass Hunger oder jetzt leidet meine Performance, ich schlafe total schlecht oder fühle mich halt konstant halt eben scheiße und das selbst auch nach dann vielleicht einem einwöchigen Dietbreak oder sowas, ne, wo man dann auch kurzfristig die Diätermüdung nochmal reduzieren kann und dann einfach wirklich mal schaut, okay, wie geht's dir mit dem aktuellen Körperfettanteil? Und da kann man dann schon mal gucken, okay, wie läuft das Ganze? Kommen wir da vielleicht schon in so einen Bereich, wo man sagen kann, okay, ab hier hast du dann vielleicht nur noch 5, 6, 7 Kilo Fettverlust vor dir und dann wärst du stage ready. Ne, und dann weiß man, okay, man ist gar nicht mehr jetzt so weit vom Endziel entfernt. Klar, dass ne, die Prep ab einem gewissen Punkt hart wird, das steht außer Frage. Aber ne, man sollte natürlich sicherstellen, dass so, ja, der Großteil der Prep doch relativ smooth verläuft. Klar, so, ich weiß nicht, wie sieht das bei dir so erfahrungsgemäß aus? Ab welchem Punkt in der Prep wird's hart? So die 12-Weeks-Out-Marke oder ab wann fängt so diese Danger Zone an?
Da ist vielleicht auch noch wichtig dazu sagen, die Leute, viele erwarten ja sobald oder denken, sobald sie in die Prep reingehen, muss es hart werden. Ja. Mhm. So nach, keine Ahnung, relativ schneller Zeit muss man schon irgendwas merken. Der Grind kommt ja früh genug. Ja, der kommt sowieso, du kommst eh nicht drum rum. Man muss sich nur im Klaren sein, dass die ersten Wochen, Monate, wie du schon gerade gesagt hast, die sollten eigentlich so smooth wie möglich ablaufen. Und da will ich eigentlich von keinem Kunden irgendwie im Check-in hören, ja, bisher noch keine Diäterscheinung oder sonstiges nach 3 Wochen. Ja, ist eh klar. Ja, wenn da schon was wäre, dann hätten wir ein Problem. Ja, wann jetzt letztendlich dieser Punkt kommt, wo es hart wird für jeden, für die Person, ist ein bisschen individuell, würde ich sagen. Ja, weil jeder reagiert da halt schon ein bisschen anders drauf und was ist letztendlich hart? Also schläft er schlecht, hat er Hunger, keine Ahnung, fühlt er sich schlapp, was auch immer. Und es hängt letztendlich dann vom Körperfettanteil ab. Ja, weil manche Leute sind vielleicht 10 Weeks out schon ein bisschen leaner, manche sind da schon 12 Weeks out, wie auch immer, aber man kann, denke ich, schon sagen, dass so die letzten, ja, so war es in meiner Prep auch, so die letzten 2 bis 3 Monate sind schon nicht ohne. Ja. Mhm. Jetzt meine Prep ging damals overall 30 Wochen bis zum letzten Wettkampf. Und bis zum ersten, glaube ich, 26. Und ja, die ersten, keine Ahnung, 3, 4 Monate waren jetzt nicht groß ermüdend. Nur die letzten waren dann schon nicht ohne. Und ich denke, das ist so eine Marke. Oder es ist schwer zu sagen, wie gesagt, weil es kommt ein bisschen drauf an, wie die Ausgangslage letztendlich ist und oder wo sich die Person halt gerade befindet zu diesem Zeitpunkt. Aber es wird schon in die Richtung gehen.
Ja. Genau, und diese Marke vielleicht einfach mal im Voraus auszutesten, sicherlich keine schlechte Sache. Nicht unmittelbar vor der Wettkampfdiät, so man will noch dazwischen dann auch ausreichend Zeit haben, um sich dann auch noch von dieser Diät zu erholen. Klar, die ist jetzt nicht super hart, die geht jetzt halt eben nicht in diese Gefahrenzone rein, aber trotzdem ist es schon ein anstrengender Prozess. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, in den ersten Wochen von der Prep, auch wenn du da jetzt noch nicht diese starke Ermüdung spürst, ne, wird dich das trotzdem irgendwo ja so ein bisschen belasten, ein bisschen Diätermüdung hast du schon und da will man auch sicherstellen, dass du dann dazwischen dann auch ausreichend Zeit hast, diese dann wieder abzubauen. Ich muss aber sagen, dass es echt sehr, sehr gut funktioniert hat mit meinen Athleten so. Da weiß man halt dann auch schon genau oder relativ genau, wo das Stage Rate dann hinfallen wird. Ne? Das gibt einem natürlich dann auch nochmal da so ein bisschen Gewissheit, wenn man sich selbst dann auch einfach mit ja, verhältnismäßig wenig Körperfett dann sieht, dass man dann besser abschätzen kann, okay, wo muss ich dann am Ende der Wettkampfvorbereitung eben sein, um dann auf der Bühne gut abschießen zu können. Genau, ja, wie gesagt, so diese Phase wird hart, so vor allem dann eben die letzte Phase, aber da hat man dann ja auch wirklich einen Lichtblick, ne? Da arbeitet man dann wirklich zielgerichtet eben auf diesen Tag X hin und das gibt einem dann natürlich viel und ich denke mal, ja, diese Phase gilt es oder kann dann auch sehr, sehr gut überstanden werden, weil man natürlich dann das Ziel wirklich nah vor Augen hat.
Die ganze Prep sollte irgendwo, die Fatigue muss ja irgendwo gemanagt werden, also wir müssen immer schauen, dass wir wollen es demjenigen ja schon so angenehm wie möglich machen, ja, oder wir wollen die Prep so angenehm wie möglich gestalten. Ich denke, da sind wir mittlerweile auch entsprechend weit. Wir haben Refeeds, wir haben Diet Breaks, wir wissen, was diese Tools für Auswirkungen haben auf die Prep und Fatigue managen hat ja nicht nur für die Prep selbst einen Einfluss, sondern auch für die Zeit danach. Ja, sehr viele konzentrieren sich ja nur drauf, okay, ich will möglichst gut zum Wettkampf kommen und die Phase danach die hat ja auch wieder, also je schneller, je besser du die Fatigue managst in der Prep, desto schneller recoverst du ja nach der Prep und kannst wieder progressiv in deinen Aufbau starten. Mhm. Ja, wenn du dich halt in der Prep komplett wegschießt und brauchst dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr, keine Ahnung wie lange, bis du wieder bereit bist, um wieder überhaupt irgendwie was dazu zu packen, ist halt auch wieder so ein Ding. Deswegen, längere Preps haben ja in der Regel nur Vorteile. Und da sollte eben, ja, mit den Tools, die wir haben, um Fatigue entsprechend zu managen, gut gearbeitet werden. Aber hart wird es so oder so. Ja, also das ist ein Punkt, den sollte man nicht vergessen.
Ey, finde ich super, dass du das ansprichst. Es geht halt nicht nur darum, ne, dieses Endziel zu erreichen, sondern auch, wie man dieses Endziel erreicht, ist sehr, sehr relevant, auch für die langfristige Entwicklung des Athleten. Ne? Vor allem, wenn wir jetzt hier von einem First-Timer sprechen, genau. Der hat dann nur das Ziel vor Augen, okay, ich will halt super shredded dann eben auf der Bühne stehen, aber was passiert danach? Ne? Und da sieht man halt auch oft, dass die Leute halt in ein Loch fallen und dann auch vielleicht danach für sich erkennen, hey, so ein Bodybuilding-Wettkampf oder so eine Wettkampfvorbereitung vielmehr, die will ich nicht nochmal machen, weil das dann im Endeffekt dann doch so eine negative Erfahrung war. Deswegen finde ich super, dass du das ansprichst, ne, dass man sich im Voraus genügend Zeit einplant, dass man da mit Diätunterbrechung eben auch arbeitet, um halt auch regelmäßig die Diätermüdung so ein bisschen zu managen. Und ja, denke, das sind sehr, sehr gute Punkte, die du da noch genannt hast. Was ich dich noch fragen wollte, so wenn man sich jetzt jemand anschaut, okay, der will jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal starten. Was sind, ja, so Routinen und Gewohnheiten, die etabliert sein sollten? Ich denke mal, davon, ja, lebt man dann auch vor allen Dingen in diesen, ja, harten Tagen der Prep, ne? Wenn, ja, das Ganze dann doch einfach so ein bisschen an die Substanz geht, ich glaube, dann hilft es einem einfach so ein Schema F zu befolgen, das einfach straight durchzuziehen und ja, den Tag so für sich zu gewinnen. Was für Routinen und Gewohnheiten sollten vielleicht auch schon zu Beginn der Prep etabliert sein, damit diese dann auch gut verlaufen kann? Oder ist es etwas, was ich dann auch schon auch erst in der Prep entwickeln darf?
Also ich habe auch all meinen Athleten eigentlich jetzt vor der Prep gesagt, dass die Offseason für mehr da ist, als einfach nur Muskeln aufzubauen. Ja, also wir können gerade in dieser Zeit jetzt, wo es uns ja eigentlich gut geht und wo wir zu allem leistungsfähig sind und überhaupt, wo wir alles gut strukturieren können, ohne dass wir mit der kleinsten Kleinigkeit überfordert sind, so Dinge wie, ja, mein Verhältnis zum Essen, Routinen zum Essen, die Aktivität außerhalb vom Training. Also wir wollen eigentlich auch in keine Prep reingehen, wo der Athlet schon 20.000 Steps am Tag geht. Ja? Mhm. Sondern wollen wir schauen, okay, dass wir die Aktivität, also mit einer möglichst niedrigen Aktivität irgendwo in die Prep reingehen. Also dass es irgendwo im Verhältnis steht zu dem Intake, den wir haben, an Kalorien. Und da halt vielleicht schon schauen, okay, wie kriege ich meine Steps unter im Aufbau, dass ich sie auch möglichst gut in der Prep unterbekomme. Dann, wie gesagt, Dinge wie's Essen, was für Lebensmittel vertrage ich gut, wo kann ich gut performen, was schmeckt mir, beziehungsweise wo werde ich satt, ja, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, ja, weil jeder hat ja da so ein bisschen, kennst du vielleicht auch, der eine braucht High Volume Food, um irgendwie satt zu werden, der andere braucht sein Mini-Eis, um dann gesättigt zu sein, obwohl er, keine Ahnung, eigentlich immer noch Hunger hat, aber ja. Also da ist jeder ein bisschen anders. Und so Dinge gilt es halt rauszufinden, schon bevor die Prep eigentlich losgeht. Und je mehr da etabliert ist, desto besser oder desto einfacher ist es in der Prep. Ja, wie gesagt, Verdauung ist eine Sache, die in der Prep ja nicht wirklich besser wird, wenn sie vor der Prep schon schlecht war. Ja, das heißt, wie gesagt, was Lebensmittelauswahl angeht, sage ich da jedem, dass er da schon ein bisschen drauf schauen sollte, was er gut verträgt, womit er klarkommt. Thema Schlaf sollte irgendwo vorher schon mal irgendwo durchgesprochen sein, weil auch das hat wieder große Auswirkungen auf unsere Recovery. Das heißt, wenn derjenige, keine Ahnung, schlechte Routinen hat, was das angeht, irgendwie zu unguten Zeiten ins Bett geht oder da irgendwie gar keinen Wert drauf legt, dann sollte man halt auch schon schauen, okay, geh mal hier alle Punkte durch, damit dein Schlaf entsprechend gut ist, damit du möglichst lange gut in der Prep schläfst, weil, das weißt du selbst, irgendwann schläfst du halt nicht mehr gut. Ja, egal, was eigentlich ist, aber um diese Zeit möglichst weit rauszuschieben, ist es dann schon hilfreich, wenn du in der Offseason einfach so viel Dinge wie möglich strukturierst, damit du die einfach in die Prep übernehmen kannst. Und klar, gewisse Dinge etablieren sich vielleicht in der Prep auch selbst, was jetzt auch gewisse Mahlzeiten oder so angeht. Ja, das kennst du auch. Also war es zumindest bei mir. In der Prep selbst findest du dann auch nochmal so ein paar Sachen, die dich irgendwo glücklich machen, die du dann über die Wochen etablierst und am Ende hast du ja sowieso nicht mehr viel Kalorien oder Möglichkeiten, jetzt komplett jeden Tag was anderes zu essen. Das heißt, es läuft eigentlich eh immer aufs Gleiche raus. Aber wenn du damit halt schon in die Prep reingehst, dann ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache.
Ja, sehr, sehr cool. Finde ich richtig gut, was du gesagt hast. Auch einfach, dass die Offseason halt nicht nur dazu da ist, Muskeln aufzubauen, sondern auch schon ja Routinen und Gewohnheiten zu implementieren oder einfach da schon zu schauen, dass soweit alle Parameter Richtung Optimum ausgerichtet sind. Ja, auch hier, um vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Ausgangslage zu sprechen zu kommen, ne, man will natürlich einerseits schauen, okay, dass man jetzt nicht mit einem allzu hohen KFA reingeht. Gleichzeitig sollten die Kalorien auch recht hoch sein. Ne, wir wollen jetzt nicht mit extrem geringen Kalorien in die Prep starten, ne, weil wir dann da auch relativ wenig Spielraum haben, um das Defizit potenziell noch zu vergrößern. Und was da natürlich auch noch mit reinspielt, ist die Aktivität, die du auch angesprochen hast, ne, mit 20.000 Steps in die Prep schon reinzugehen. Aktivität ist halt so ein Tool, ne, um einfach eben auch seinen Verbrauch zu erhöhen, darüber dann mehr essen zu können. Und wenn du halt vor der Prep schon an so einem Punkt bist, wo du 20.000 Steps machen musst, damit du so viel essen kannst, dass du irgendwie klarkommst, das ist eventuell auch schon ein Problem, ne? Also absolut. Wir können uns dann auch hier nicht nur den Körperfettanteil in Isolation anschauen, sondern wir müssen uns auch im Verhältnis dazu anschauen, okay, was für Maßnahmen sind nötig, um bei diesem Körperfettanteil überhaupt existieren zu können. Ne? Und wenn du da schon den halben Tag mit Spazierengehen verbringst, dann viel Spaß in der Prep, dann, ja. dann wird's da natürlich noch schwieriger. Also da bin ich auch ein großer Fan von, da in der Offseason doch vermehrt so ein bisschen wegzukommen, ne, von diesem akribischen Schritte sammeln, dass man da guckt, dass im Laufe der Offseason die Schritte auch so ein bisschen runtergetapert werden, jetzt nicht gezwungenermaßen, aber dass man da einfach so ein bisschen weniger Wert drauf legt, dass man jetzt nicht immer schaut, okay, habe ich jetzt schon hier 10.000 Schritte auf meiner Fitbit und dass man da auch einfach mal die Schritte ja so dahin fallen lässt, wo sie halt eben hinkommen, und das kann man natürlich dann in der Prep eben auch vermehrt wieder so ein bisschen konkretisieren, dass man dann sagt, okay, man etabliert jetzt wieder ein festes Schrittziel pro Tag zum Beispiel. Genau, ein weiterer Punkt, den ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist so die Erwartungshaltung des Athleten. Ne? Mit was für Erwartungen startet derjenige in die Prep? Will der das Ganze einfach mal ausprobieren, mal die Erfahrung gemacht haben, oder will der jetzt wirklich abreißen und den ersten Platz holen? Ne? Das sind natürlich auch Faktoren, die sich ganz unterschiedlich eben auswirken darauf, okay, ist derjenige oder sollte die Person jetzt in die Prep starten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Athleten gehabt, der eigentlich im Herbst starten wollte, wir uns jetzt aber dagegen entschieden haben und gesagt haben, hey, wir starten doch erst 2021, dann 2022 natürlich, dann in der Herbstsaison, einfach weil er schon die Erwartung an sich hat, wirklich eine richtig, richtig gute Form zu bringen, und wir haben dann gesehen, okay, bei der Symmetrie, vor allen Dingen zwischen Oberkörper und Unterkörper, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, ne? Der Unterkörper, der kann sicherlich noch wachsen, und haben uns dementsprechend entschlossen, ne, die Wettkampfsaison einfach nochmal um ein Jahr nach hinten zu verschieben. Und grundsätzlich hätte ich gesagt, so, hey, du kannst auf jeden Fall starten, so, du wirst eine gute Form abliefern, aber er hatte halt die Erwartungshaltung, ne, schon, weiß nicht, zu placen eventuell oder einfach oben mitspielen zu können, und ne, aufgrund dessen habe ich dann auch gesagt, alles klar, damit das dann auch mehr in Einklang gebracht werden kann, hängen wir einfach nochmal ein Jahr Offseason dran. Wie ist das bei dir? Ich denke, da legst du auch großen Wert drauf, ne? Ich meine, es ist einfach ein entscheidender Punkt, ne, was der Athlet letztendlich will, weil klar, wir wollen jetzt nicht einen Athleten auf die Bühne stellen und danach dann die Situation haben, dass der halt total unzufrieden ist, oder?
Ja. Absolut, also sind alles Punkte, die du angesprochen hast, die sehr, sehr richtig sind. Wenn wir jetzt jemanden haben, der sehr hohe Erwartungshaltung, also in deinem Fall hätte ich jetzt wahrscheinlich genau dasselbe gemacht. In so einem Fall ist halt einfach super wichtig, dass man ehrlich zu der Person ist und sagt, hey, wenn du dieses Ziel hast oder diese Erwartungshaltung, jetzt, keine Ahnung, Top 3 oder so zu werden, und du als Coach oder irgendjemand von außen hält es halt auch wirklich für realistisch, dass das dann ein Jahr später auch wirklich funktioniert. Ich meine, das Placing ist eh immer schwierig, weil im Bodybuilding ist es ja so, dass du gewinnst nur, weil der Bessere an dem Tag nicht mehr da war. Richtig. Ja, das ist so dieses typische Ding. Und wir haben einfach sehr, sehr wenig Einfluss auf die Platzierung letztendlich, was die Juroren sehen. oder was, wie sie die Juroren bewerten. Ja, das heißt, es kann eigentlich immer nur irgendwo unser Ziel sein, bestmögliche Form abzuliefern. Ja, und was dann eigentlich damit passiert mit dieser Form, welche Platzierung daraus kommt, ist sehr, sehr schwierig. Ja, also man kann eigentlich zu keinem wirklich sagen, okay, du playst Top 3, weil wenn da drei Leute irgendwo aus dem Nirgendwo auftauchen, die kein Mensch kennt, du weißt es ja selbst, jedes Jahr auf der GmbF tauchen irgendwelche Leute auf beim Juniorenfeld, die hat noch nie jemand gesehen und die stehen da und hauen einfach alles weg. Ja, deswegen probiere ich den Leuten immer zu vermitteln, dass wir eine Bestform rausholen, ja, dass du möglichst so lean wie möglich, mit so viel Muskelmasse wie möglich auf der Bühne stehst, ein gutes Posing ablieferst, also eine gute Bühnenpräsentation hast, sofern eben diese ganzen Faktoren wie Muskelmasse und so weiter, Symmetrie, das auch zulassen. Ja, aber was die Platzierung angeht, müsste es halt abhängig davon machen, wer kommt, was passiert an dem Wettkampftag. Ja, das ist auch so eine Sache. An einem Wettkampftag kann alles passieren oder in der Peak Week davor kann alles Mögliche passieren. Ja, das weißt du auch. Da können wir natürlich auch alles Mögliche dafür tun, dass es bestmöglich läuft, aber es kann trotzdem irgendwas dazwischen kommen. Ja, ja. Und eine Erwartungshaltung ist gerade für First-Timer, die eben vielleicht auch noch nie auf dem Wettkampf waren, also sage ich auch jedem, dass er sich vielleicht vorher schon mal einen Wettkampf angeschaut haben sollte, damit er auch einfach ein Feeling dafür bekommt und auch so sieht, was da auf der Bühne steht. Ja, weil ganz viele Leute haben gar keine, die wissen nicht, was in der Juniorenklasse mittlerweile abgeht, dass die Leute, die Juniorenklassen gewinnen, auch die Herrenklassen eigentlich dominieren oder sehr weit vorne platziert sind. Und da kommst du nicht als Junior, der gut gebaut ist, dahin und räumst da alles ab. Ja, das ist gerade für jüngere Leute, denke ich, sehr wichtig zu verstehen. Oder jemand, der schon Wettkampf gemacht hat oder der sich schon länger mit dem Sport befasst hat, der weiß, was hinsichtlich Platzierung möglich ist oder geht da mit einer realistischeren Erwartungshaltung dran. Aber gerade, ich denke, so die jüngeren Leute, ja, gehen da halt ein bisschen, was die Platzierung angeht, vor allem ein bisschen mit der falschen Erwartungshaltung hin. Ich persönlich habe den Fehler vielleicht auch gemacht, um es kurz noch hinzuzufügen. Es geht ja nicht nur um die Platzierung, die Erwartungshaltung hinsichtlich der Platzierung, sondern auch die Erwartungshaltung hinsichtlich der eigenen Form. Ja, ich habe damals gedacht, okay, ich habe nicht super viel Muskelmasse, ich kann nur mit Linie und mit Härte über punkten so. Ja, und wenn ich schon nicht der Muskulöse bin, dann will ich der Härteste sein. Bedeutet Streifen auf dem Arsch und Pipapo, also alles. Und es funktioniert auch teilweise, nur du kannst halt nicht erwarten, dass du, keine Ahnung, als First-Timer mit 5 Jahren Trainingserfahrung, 6 Jahren, was ich da trainiert habe, Streifen auf dem Blut hast wie Ben Howard. Mm. Ja, das wird halt nicht der Fall sein. Ja, und das ist so eine Sache, die musste ich auch lernen in der Prep, dass das Ganze. Also am allerbesten, das hat mir der Valentin beigebracht, erwart einfach nichts. Ja. Erwarte nichts. Dann kannst du auch nicht enttäuscht werden, so simpel das klingt, aber gerade in der ersten Prep solltest du nicht mit der Übererwartungshaltung in die Prep reingehen.
Ja, klar, das ist natürlich das optimale Szenario, dass man da einfach nur mit Fokus auf sich selbst hingeht und ohne jegliche Erwartung. Ich meine, ja, man bei der ersten Prep, ja, du kannst eigentlich nur gewinnen, ne? Du machst die Erfahrung, du stellst dich das erstmal auf die Bühne und du siehst dich selbst in so wie du dich vorher noch nie gesehen hast. Also das ist eine krasse Erfahrung und wie gesagt, das ebnet ja auch nur den Beginn für eine hoffentlich längere Karriere dann eben auch in dem Sport. Ne, denke mal, auch das, so worauf die meisten abzielen, hier eben auch langfristig erfolgreich zu sein, wie du schon gesagt hast, ne, nach der ersten Prep, egal wie hart du kommst, du hast halt einfach nicht diese Streifen, die halt ein WNBF Pro Ben Howard eben dann hat, ne, die Muskelmasse muss halt da sein, damit dann eben auch diese Definition dann im Endeffekt rauskommt. Nur hart zu sein, das bringt dich auch nicht an die Spitze und ich
will
muss
damit
sagen,
auch ja sorry erzähl
erst weiter. So bei meiner ersten Prep die war auch richtig früh, ich glaube ich war 18 Jahre alt und bin da damals in der Teenager-Klasse gestartet und das war ja eigentlich auch so eine Prep, wo ich jetzt vor allen Dingen jetzt nach dieser Unterhaltung sagen würde, hey, das war jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, die mir aber im Endeffekt doch super viel Spaß gemacht hat. Klar, also ich hatte dann auch das komplette Paket danach, ne, so Essstörungen über 6 Monate, musste dann auch echt ordentlich recovern und so, aber ich bin halt ohne große Erwartungen da eben zum Wettkampf gegangen, bin dann, glaube ich, in einem Teilnehmerfeld von 13 Leuten irgendwie Siebter geworden, knapp an den Top 5 vorbei. Ne? Das war natürlich schade, aber im Endeffekt war es eine super Erfahrung und genau, ne, bei dem Wettkampf hatte ich halt einfach eine sehr, sehr geringe Erwartungshaltung und im Endeffekt war es dann doch eine ziemlich coole Erfahrung, auch wenn ich jetzt noch nicht also aus meiner heutigen Sicht noch nicht Wettkampf-ready gewesen wäre. Ja, deswegen, also Erwartungshaltung macht es wirklich sehr, sehr viel aus.
Ich will damit auch nicht sagen, dass man jetzt ohne Ambitionen an Wettkampf hin soll. Ne? Das brauchst du ja schon, ja, weil sonst hältst du diese Prep auch nicht durch. Ich sage ja nicht jetzt, okay, mach einfach, erwart nichts, mach einfach und nimm teil so. Nur man muss sich einfach im Klaren sein, dass auf so einem Wettkampf ganz, ganz viele Dinge passieren, beziehungsweise auch da ganz, ganz viele Dinge notwendig sind, die wir einfach nicht kontrollieren können. Mhm. Und deswegen finde ich es halt immer sehr, sehr schwierig, wenn jemand kommt und sagt, ich will die Klasse gewinnen oder keine Ahnung. Das ist halt, das kannst halt, und dann auch enttäuscht ist, wenn er die Klasse nicht gewinnt. Richtig. Ja, das ist, wenn jetzt ein Patrick Teutsch herkommt und sagt, er will die Klasse gewinnen, und dann, ich würde sagen, so jemand kann das schon mit einer gewissen, ja, kann damit schon in den Wettkampf reingehen, ja. Aber wenn du halt gerade First-Timer bist und da diese Muskelqualität noch nicht da ist und du gar nicht wissen kannst, wie letztendlich deine Endform ausschaut, trotz maximaler Härte, dann ist es halt, ja, es ist einfach super schwierig da.
Ja.
Dann irgendwie zu erwarten, dass man da weit vorne platziert wird. Ja, ja. Das ist, wie gesagt, es gibt noch so viel mehr Dinge wie Posing und was auch immer, wie man geladen hat, wie letztendlich die Form dann ausschaut und wie lean du auch letztendlich bist. Ja. Weil eine Peak Week oder Laden bringt ja auch nichts, wenn du fett bist, dann bringt es ja auch nichts. Ja, deswegen
ganz viele Dinge. Hohe Erwartungshaltung an sich selbst, geringe Erwartungshaltung an die Platzierung. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen.
Fasst es sehr gut zusammen, ja.
Wunderbar. Letzter Punkt, das wären noch so die Life-Stresses, die sonst halt noch auf jedes Individuum einwirken. Ich meine, wir kriegen meist kein Geld dafür, dass wir preppen, auch wenn es ein sehr, sehr, ein sehr, sehr einnehmbares Unterfangen ist, ne? Also wir sind dann auch einfach enorm investiert in diesen Prozess und klar, jeder muss noch irgendwie seine Brötchen verdienen, deswegen, worauf würdest du achten, wenn man jetzt in eine Prep startet? Was sollte da vielleicht auch im Berufsleben oder im Privatleben vielleicht auch gegeben sein? Was sind so Punkte, wo du sagst, hey, so das passt dann vielleicht auch gar nicht so gut, jetzt zu diesem Zeitpunkt dann zu preppen?
Also wenn jetzt zum Beispiel im Job oder der Uni irgendwie eine große Sache ansteht für dieses Jahr, wo du preppen willst, sei es jetzt Bachelorarbeit, Masterarbeit oder du hast einen Berufswechsel vor dir, den du schon weißt oder so und oder da wird irgendwie eine Umstrukturierung stattfinden, die einfach sehr viel Zeit verlangt oder du wirst aufgestuft, was auch immer, dann denke ich, ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, das Ganze anzugehen. Ja, weil dieser äußere Stress, der sollte nicht vergessen werden. Also es hat ja schon extrem Einfluss dann drauf, wie wir performen und ob wir das alles gut durchziehen können. Ja, je besser dein Umfeld ist und je besser dein Umfeld auch dieses ganze Bodybuilding-Ding akzeptiert, desto besser. Ja, je besser du dein Leben so in dieses Bodybuilding integrieren kannst, desto einfacher wird die Prep. Ja, und wenn du dann eben da viel zu tun hast, wird schon mal sehr schwierig, dann würde ich auch sagen, dass man das Umfeld, je nachdem wie weit es in diesem Bodybuilding-Game drin ist, darauf vorbereitet, erklärt, aufklärt, was da passiert mit einem, ja, keine Ahnung, der Partner, die Familie, einfach sagt, hey, die nächsten 6 Monate, da passiert das und das, damit die Leute auch entsprechend damit umgehen können. Ja, weil wenn du mit deiner Freundin auf einmal, du kannst nicht mehr mit dir reden oder die spricht dich an und du reagierst nicht und du denkst nur noch ans Essen und keine Ahnung und die weiß gar nicht, was abgeht, dann ist es wieder sehr, sehr schwierig, führt wieder zu Problemen, die dann wieder Einfluss auf deine Prep haben. Und sowas wird sich ja auch in der Physik zeigen. Du siehst Stress ab einem gewissen Level. Ja. Und das ist halt eine Sache, je stressfreier du diese Diät machen kannst, desto besser. Und wenn da eben Dinge von außen einwirken, die du vorher schon weißt, da würde ich vielleicht die Prep verschieben.
Ja. Finde ich gut. Klar, man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass man jetzt eine Phase vor sich hat, in der keine Stressoren auf einen einwirken, jetzt abseits von der Prep. Ne, wir müssen, wie gesagt, immer irgendwo mit anderen Leuten in Kontakt treten oder eben auch Geld verdienen, zum Job gehen und so weiter. Ich würde halt eben nur drauf gucken, dass du jetzt in der Prep nicht besonders viel Stress hast. Ne? Also, dass da jetzt irgendwie nichts Außerplanmäßiges passiert. Klar, jetzt wenn du jetzt vielleicht eine heftige Klausurenphase oder so in dem Zeitraum hast, vielleicht unmittelbar vorm Wettkampf, das könnte eventuell ein Problem sein oder du kriegst ein Kind oder du planst einen Umzug 2 weeks out oder so Sachen. Das sind natürlich so Sachen, die jetzt nicht regelmäßig passieren, das sind so einmalige Dinge, da würde ich schon schauen, dass dann vielleicht jetzt nicht allzu viel ansteht, eben bei diesen außerplanmäßigen Dingen. Aber wir können natürlich auch nicht immer, sag ich mal, auf diesen perfekten Moment planen, wo wir halt irgendwie, weiß nicht, 4 Monate Urlaub haben oder so ein Sabbatjahr oder was weiß ich.
Ja.
Das ist natürlich auch immer recht schwierig, so vor allem, wenn man halt das Verlangen hat, eben mal so eine Prep zu machen, dann sollte man da vielleicht auch nicht zu lange auf diesen perfekten Moment warten, weil es dann vielleicht auch darin münden kann, dass man es halt nie macht. Von daher, einfach gucken, ob da jetzt nicht einfach kein zu großes Event eben stattfindet. Ich habe zum Beispiel damals während meiner zweiten Prep 2018 auch meine Bachelorarbeit nebenbei geschrieben. Ich muss sagen, das hat richtig gut funktioniert. Das war jetzt auch, ich glaube, ich war so 4 Weeks out oder so, war ich dann auch fertig. Also ich habe das eigentlich echt gefeiert, so währenddessen dann noch auch was anderes noch zu tun zu haben, als die ganze Zeit nur von Mahlzeit zu Mahlzeit, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit zu denken, sondern dann auch sich morgens einfach mal an einen Laptop zu setzen und dann einfach auch erstmal seine 2 Stunden zu haben, wo man halt wirklich erstmal auch fokussiert dann eben an dieser Arbeit schreibt, ne? Und dann durch so einen gewissen Beschäftigungsgrad rückt die Prep natürlich auch zeitweise dann so ein bisschen in den Hintergrund, was auch mal eine sehr, sehr gute Sache sein kann. Und wenn man halt nicht konstant eben nur darauf fixiert ist, okay, was esse ich als nächstes und ne, was mache ich, aber da muss man halt sicherlich auch gucken, so okay, wie kommt die Person jetzt damit klar und was traut die sich auch zu, weil je näher es dann auf den Wettkampf zugeht, desto eher werden dann andere Dinge auch so ein bisschen hinsichtlich der Produktivität so ein bisschen gemindert werden, ne? Und da muss man halt immer gucken, okay, ist der Trade-off jetzt machbar? Aber wie gesagt, das war ja auch schon dann meine zweite Prep, ne? Ich wusste auch dann schon ungefähr so, was auf mich zukommt. Bei dem First-Timer, da wäre ich dann vielleicht eher ein bisschen vorsichtig und würde dann gucken, dass da einfach nichts Großes, Außerplanmäßiges ansteht, ne?
Absolut, ja. Ist, wie gesagt, ein bisschen abhängig von der Person selbst und was du jetzt eben gesagt hast, dass jemand, der schon einen Prep gemacht hat, der schon weiß, was auf ihn zukommt, der kann definitiv viel besser mit sowas umgehen. Ja, also was von außen reinkommt und weiß ja im Vorfeld schon, okay, wie er vielleicht gewisse Dinge angehen muss oder hat einfach Dinge gelernt in der ersten Prep. Aber gerade ein First-Timer, der sollte sich nicht zu viel aufbürgen für diese Phase. Und der optimale Zeitpunkt, den du angesprochen hast, der kommt eh nie. Deswegen, man sollte es dann nicht zu weit immer vor sich wegschieben. Je mehr ich mit Leuten zusammenarbeite, merke ich in jedem Check-in, es ist eh immer irgendwas. Ja, da ist es egal, ob es um jetzt den perfekten Zeitpunkt für eine Prep geht oder ob es um den perfekten Zeitpunkt für ein Coaching geht, keine Ahnung. Es ist immer irgendwas und wie du schon gesagt hast, wir haben nicht einfach mal ein Sabbatjahr vor uns, wo einfach gar nichts ist und alles, wir leben in Watte. Ja, passiert halt nicht.
Not deswegen. Gonna happen.
Eben,
genau. Perfekt. Cool, Tobi. Hey, das wäre alles, was ich hab für dich heute für den Talk. Fand ich richtig gut. Also ich denke, das hilft den Leuten auf jeden Fall so einzuschätzen, ob sie ready für eine Prep sind. Wir haben jetzt noch nicht darüber gesprochen, okay, was ist die Rolle eines Coaches? Brauchen wir jetzt auch nicht allzu sehr erläutern, aber ich denke, da weiß auch jeder so, dass wenn man sich zum ersten Mal eben auf diese doch eventuell strapazenvolle Reise beginnt, dass man da auch immens von profitiert, wenn man jemanden an seiner Seite hat. Deswegen werde ich da auf jeden Fall, hast du eine Website? Ja, ne? Werde ich unten in den Shownotes verlinken, da kann man dich dann auch kontaktieren für Coaching. Ich mache das Ganze natürlich auch, sind beides Wettkampfcoaches. Herbstsaison wird auf jeden Fall spannend.
Bin mega gespannt,
ja.
Wird aber, glaube ich, gut.
Ja.
Und ich meine, was du jetzt gesagt hast mit dem Coach, gerade als First-Timer, ich weiß nicht, es kann klappen ohne Coach, ja, vor allem wenn dein Umfeld passt, wenn du vielleicht auch Leute hast, die dich von außen so ein bisschen leiten können, weil sie es schon gemacht haben, wo du Rückfragen hast, aber wenn du jemand bist, der wirklich nie, du bist irgendwo in deinem Dorf und hast niemanden, der irgendwie Bodybuilding macht, dann würde ich mir schon einen Coach holen.
Ja,
also
auf jeden Fall.
So mein Take noch dazu.
Absolut. Ja. Guter Punkt. Alles klar. Hey, Tobi, wie gesagt, ich verlinke alles unten in den Shownotes. Am Ende jeder Episode packen wir noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist.
Oh ja.
Hörst gerne Hardcore im Home Gym, ne?
Ja, genau. Momentan bin ich da so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ich ein bisschen Metal gehört, aber wir nehmen einen Hardcore-Song.
Ja.
Das hast du, glaube ich, auch viel, glaube ich, oder?
Ja, so Angerfist kann man sich auf jeden Fall gut geben. Deadface Dimension, Solid Stigma haben wir schon drauf. Vielleicht hast du noch einen anderen
Angerfist-Track. Magnum Opus. Kennst du das? Von DJ Mad Dog.
Ja, Mann. Fettes Ding. Ja, auf jeden Fall. Geil.
Das
ich feiere den. Feier ich heftig. Ja, ich hab mir auch im Vorhinein auch einen Track von DJ Madlock ausgesucht. Mhm. The Box. Ja.
The Box. Den kenne ich nicht.
Nee, musst du dir geben. Ja, auch super. Ja, okay. zwei Hardcore-Tracks von DJ Madlock. Läuft, könnt ihr euch im Home-Gym auf jeden Fall gut geben. Vielen Dank, Tobi, heute für deine Zeit. Vielen Dank an alle Zuhörer.
Gerne, Luis. Danke, wie gesagt, dass ich zu Gast sein durfte. War cool.
Sehr gern. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg für dieses Jahr, für die kommenden Wettkampfsaisons. Und dann hören wir uns. Macht's gut, Leute.
Haut rein.